Ewold soll sich.
Das war super.
Der Max Ewold soll sich.
Vier Tage besoffen.
Der Max Ewold soll sich bemühen.
Hallo, liebe Fußballassis und Bayern-Besieger. Und herzlich willkommen zum Max Ewold Casterclass. Ihr findet uns auf Instagram und Twitter jeweils unter MAE Casterclass. Ich bin der Moped Matti. Matti Moped auf Twitter. Und bei mir ist wie immer der gute Dennis, der Borussia Explained. Hallo, Dennis.
Hallo, Mappy. Hallo an alle, die zuhören. Und willkommen zum historischen Podcast oder zu der historischen Podcast-Folge. Geil.
Ja, und wir haben uns heute einen Gast dazu geholt. Ein guter Freund von mir, der mit uns im Stadion war. Hallo Niklas.
Hallo zusammen. Danke, dass ich dabei sein darf. Nach diesem doch sehr besonderen Spiel gestern. War bestimmt cool.
Ja, ey. Ich schwöre, also wir können ja mal direkt reingehen. Also, wie wir uns angeguckt haben im Blog. Also, das letzte Mal, dass ich so ausgerastet bin wirklich und nicht verstanden hat, was jetzt auf einmal passiert, war, als Schubert übernommen hat für Favre und wir nach einer Viertelstunde irgendwie 4-0 geführt haben und wir uns alle nur angeguckt haben, wo kommt das denn jetzt auf einmal her, nach 5 verlorenen Spielen.
War das Augsburg-Spiel?
Ja, ich glaube, das war direkt das Augsburg-Spiel, aber dann haben wir noch, glaube ich, 4-2 hinten raus. Auf jeden Fall das erste Spiel von Schubert. Das weiß ich noch ganz genau. Da war komplette Ekstase nach 5 komplett trostlosen Spielen. Und das war nochmal eine ganz andere Kategorie.
Ja, mir fällt es schwer. Ich glaube, so wird es mir jetzt auch die kommenden, keine Ahnung, 60 Minuten gehen, Worte zu finden, die das auch nur annähernd beschreiben können, was gestern A, auf dem Platz passiert ist und B, was in mir vorgegangen ist. Von daher nimmt es mir nicht übel, wenn ich hier sitze und nicht weiß, was ich sagen soll, weil es einfach emotional echt krass ist. Augsburg-Spiel ist ein guter Punkt, war echt krass damals. Bochum nicht zu vergessen von der Emotionslage her damals. Aber dann kommt auch schon, also ich würde sagen, das gestrige Spiel kommt ganz knapp hinter dem Bochum-Spiel auf der Rangliste.
Ja, ist auf jeden Fall absolute Ekstase gewesen. Also ich bin mit dem Auto gefahren, ich bin zu Hause angekommen, ich war da schon heiser, ich war noch so voll gepumpt mit Adrenalin und Ekstase. Ich hätte am liebsten einfach weitergefeiert. Niklas hat eben schon gesagt, wenn das ein Samstag gewesen wäre, dann wäre aber richtig Peng gewesen danach. Hätte ich auch mal wissen können.
Das wirkt einfach so surreal. Ich meine, wann führen mal zur Halbzeit 3-0 und dann ausgerechnet so ein Pokalspiel gegen Bayern München? Das ist ja echt. Da fehlen einem echt die Worte für.
Ja, viel zu krass einfach. Wir können ja mal direkt ins Spiel reingehen. Das Spiel startete ja schon ganz gut. Direkt in der zweiten Minute war es, glaube ich, mit dem Tor von Kone. Da komplett bissig, wie Zakaria da in den Zweikampf geht, schafft es da den Ball mehr oder weniger nicht ganz zu behaupten, aber dann Davis so hinterherzusetzen, dass er den unkontrolliert irgendwie in die Mitte spielt. Kone kommt an den Ball, spielt ihn rüber zu Embolo und der legt ihn mehr oder weniger freiwillig. Also ich glaube nicht, dass das... Also ich war im Endeffekt froh, dass Embolo da nicht mehr dran gegangen ist, weil da mit links hätte der den auf jeden Fall daneben gehauen irgendwo. Also und der schiebt den trocken rechts an Neuer vorbei. Geil.
Ja, vor allem weiß ich... Ich glaube, Kone hatte sogar gesagt, hat irgendwas gesagt, man konnte sehen, wie Embolo dann auf einmal schlagartig die dann doch weggeblieben ist. Definitiv richtig. Und wenn du nach 2 Minuten so reinstartest, ey, ich konnte es gar nicht glauben in dem Moment. Also bei mir war in dem Moment gar keine Ekstase, sondern einfach nur, was ist jetzt los? So nach 2 Minuten 1-0, dann hatte ich auf einmal den Gedanken, oh Gott, Jetzt könnte es ja sogar noch bitter werden, wenn wir ausscheiden, weil du dir vorher nicht so viel Hoffnung machst und dann denkst du so, oh Kack, jetzt führen wir 1-0, jetzt kann es auch bitter werden am Ende. Darum war bei mir noch so ein bisschen Vorsicht geboten, aber wenn du halt so reinkommst mit der Energie und boah,
Der
wirklich verschüttelst.
Stimmungslage, der Stimmungslage war man eigentlich so darauf eingestellt, dass man versucht, in den ersten 10 Minuten kein Gegentor zu bekommen. Und auf einmal geht man da nach 73 Sekunden, waren es ja, glaube ich, nur, geht man in Führung und die ganze Situation hat sich schlagartig geändert, weil nach dem Tor hast du auch direkt gemerkt, dass die Mannschaft ganz anders im Spiel war. Die waren direkt komplett da, die waren richtig heiß und richtig in die Zweikämpfe reingekommen und Bayern stand komplett neben sich.
Ja, aber ich fand im Nachhinein, also klar, im Nachhinein lässt sich das einfach sagen, aber jetzt genauso musst du halt reingehen, so ein Spiel, ne? Direkt Volldampf, die ersten 10 Minuten, gar nicht irgendwie rumgurken, drauf da und machen, tun, wollen. So geil, diese Energie, das war eigentlich der gleiche Start wie damals beim Ligaspiel gegen Bayern. Da haben wir ähnlich von den Toren vielleicht weniger erfolgreich, aber von der Spielweise auch ähnlich stark und emotional rein ins Spiel gegangen, direkt das Publikum mitgenommen. Dass du dann natürlich so reinstartest nach 70 Sekunden oder 73 Sekunden, ist schon.
Ja, also man merkt es ja bei den Spielen. Also man merkt erstmal, dass meine Stimme noch überhaupt nicht da ist. Dafür entschuldige ich mich auch, aber ja, das hinterlässt halt auch Spuren. Ja, man merkt in den Spielen gegen die größeren Gegner, also ob es jetzt letzte Saison die beiden Dortmund-Bayern-Spiele, die so nah aneinander waren, jetzt Wolfsburg-Spiel, auch das Dortmund-Spiel von Anfang an da und ein guter Indikator ist dafür eigentlich immer Jonas Hofmann. Wenn er sofort vorne drauf geht, dann weißt du, jetzt ist Feuer drin, die haben Bock. So, und wenn das dann auch direkt so wie jetzt gegen Wolfsburg und gegen Bayern direkt am Anfang die Tore gibt, dann ist das auf jeden Fall das, was Adi Hütter in seiner Antrittskonferenz gesagt haben. Die Leute wollen begeisternden Fußball sehen und die Ergebnisse müssen auch stimmen, hat er auch gesagt. Aber möchten begeisternden Fußball sehen und genau das ist das, was die Leute wollen, auch einfach. Die legen von Anfang an los wie Feuerwehr, auch wenn es dann Richtung 30. Minute vielleicht mal wieder abflacht, weil dann, ne, irgendwann ist die Luft auch einfach raus, ne? Aber wenn man so loslegt, und ich glaube, genau das ist das, was Adi Hütter auch sehen möchte.
Ja, der Punkt ab der 30. ist richtig, aber wie du schon sagst, irgendwann bist halt, brauchst auch mal eine Verschnaufpause. Vor allem fand ich geil, wie wir auch danach, nach dem 1-0, weiter dran geblieben sind. Also gar nicht am Motto, oh, jetzt haben wir was zu verlieren oder so. Gar nicht. Weiter. Am Spielstil festhalten, weiter drauf, weiter auf Fehler lauern, weiter, genauso schnell nach vorne spielen wie vorher auch. Und dann kommen wir ja auch schon zu der zweiten Chance von Hofmann. Ja, da läuft er schon wieder alleine aufs Tor zu und läuft an Upamecano vorbei. Da kann es schon 2-0 stehen. Und dann haben wir, glaube ich, sogar noch eine Chance, da kommen wir gleich noch drauf. Also das war einfach, ja, das ist bekloppt, was ist Wahnsinn, was wir für Chancen hatten, auch in der zweiten Halbzeit noch. Wahnsinn, wirklich.
Ja, also das ist auch das ist genauso wie Hütter das sehen will. Ne? Langer Ball aus der Abwehr, Embolo lässt abtropfen, Zakaria
Ja.
schickt Hofmann. Das sind drei Stationen. Das sind drei Stationen und wir waren vor Neuer. So, was ist dann Jonas Hofmann im Endeffekt da draus gemacht hat? Was er da wollte mit dem rechten Außenriss, wird wohl wahrscheinlich auf ewig sein Geheimnis bleiben. Den hätte der lieber ins kurze Eck, schieben können, aber naja, im Endeffekt, sagen wir mal, müssen wir der Chance nicht mehr hinterher trauern.
Er hatte natürlich
Ah.
bei der Kreierung der Chance auch schon sehr viel Glück, wie er dann Upamecano überhaupt vorbeigekommen ist. Und das war, glaube ich, so der erste der größeren Fehler, die in dem Spiel bei Upamecano gekommen sind. Aber es hat eigentlich schon so ihn, glaube ich, auch ziemlich verunsichert, dass er von Anfang an eigentlich immer einen Schritt zu spät war. Und das hat sich eigentlich das ganze Spiel bis zur Auswechslung gegen Süle dann abgezeichnet.
Ja, wie du sagst, mit der Hofmann-Chance ging es los. Dann 3 Minuten später oder 2 Minuten später war es dann ja auch die Embolo-Chance in der 10., wo auch Upamecano den Ball unterschätzt und Embolo dann zur Schusschance kommt, wo Neuer dann wieder zur Ecke pariert. Da kannst schon nach 10 Minuten 3-0 stehen. Das ist verrückt. Das ist so verrückt, ey. Wirklich, das ist so verrückt. So geil. Also, keine Ahnung. Ich kann den Podcast, kann ich hier beenden. Ich weiß, ihr werdet aus mir nicht viel mehr rausbekommen, außer ich habe keine Ahnung und Wahnsinn und geil.
Kollektive Ratlosigkeit. Also,
Ja.
wenn man das Gefühl hat, man gewinnt 5-0 gegen Bayern. Ja, und das Ergebnis ist erstens gerechtfertigt und zweitens hätte noch höher ausgehen können.
Es also muss höher ausgehen.
Das ist ein Gefühl, das kann man jemanden, der Fußball nicht mag oder nicht liebt, kann man nicht beschreiben. Also es ist einfach nur top. Ja.
Auch wenn man in eure Gesichter sieht, man sieht einfach nur ein ganz breites Grinsen die ganze Zeit über beide Ohren. Das ist echt, ich glaube, die Stimmungslage bei allen Gladbach-Fans ist heute ähnlich. Und einfach alle haben schon Bock auf Sonntag. Ich bin mal gespannt, wie das dann ausgehen wird.
Ja, also ja, auf das Spiel gegen Bochum, das jetzt folgt, das wird ja noch, werden wir nachher noch drauf eingehen. Erstmal vielleicht noch zu der Embolo-Chance, wo Neuer, also das war eine Neuer Weltklasse-Parade, wie der da noch den Arm hochkriegt, also den hätten, sag ich mal, 15 andere Bundesliga-Torhüter hätten den nicht gehabt. Mhm. Auf gar keinen Fall. Das war absolute Weltklasse. Aber auch da, ne, langer Ball von Ginter, schön gemacht aus diesem Halbraum. Ginter wieder auch viel mit nach vorne. Und Upamecano springt unterm Ball durch und auf einmal taucht da Embolo vom Torwart aus. Und ja, Neuer einfach Weltklasse, kann man nicht anders sagen.
Ja, also wie gesagt, es kann einfach 3-0 stehen nach 10 Minuten. Aber auch dann haben wir nicht gesagt, so, jetzt haben wir 10 Minuten Vollgas gegeben, so, jetzt mal ein bisschen kommen lassen, was ja auch irgendwo vielleicht sogar legitim wäre, also viele Mannschaften würden das so machen und keiner wird sich danach am Spiel hinsetzen und sagen, ja, das war aber nicht gut. So, aber auch dann, dran geblieben, weitermachen, es war einfach nur wirklich eine klare Marschroute, nur nach vorne, egal was passiert. Und das ist halt einfach für den Zuschauer, gerade im Stadion, mit der besonderen Situation, Pokalspiel gegen Bayern, München und so weiter, gibt es nichts Geileres, als sich dann an dem Strohhalm festzuklammern und dann einfach nur mitzuziehen als Zuschauer, als Fan. Und genau das ist dann auch passiert, weil danach sind ja weitere Chancen reingekommen.
Ja, als nächstes kam ja dann das 2-0. Und also das war wie damals unter Favre, Borussia Barcelona, Zakaria, Ginter, Hofmann, Skelly, Embolo, nochmal Hofmann, rüber auf Benze Baini, auch von Lars Stindl, der zieht Pavard schön mit Richtung Elfmeterpunkt, sodass Benze Baini von hinten freie Schussbahn hatte. Neuer und Hernandez, glaube ich, schaffen es nicht mehr, den Ball abzuwehren. Das war einfach, war Weltklasse gespielt.
Tor hat echt wieder so an Borussia Barcelona erinnert und man hat einfach richtige Flashbacks wirklich an diese Favre-Zeit. Da war ein richtig starkes Tempo drin, dieses direkte Spiel, das ist auch genau das, was uns in den letzten Spielen gefehlt hat, aber dieses Tempo in den entscheidenden Situationen zu haben. Mhm. Gegen Hertha hat man diese Räume vielleicht nicht, aber gegen Bayern hat man diese Räume, weil die halt viel höher stehen. Und wenn du genau da reinspielst, die kommen nicht hinterher, sind einen Schritt zu spät, dann musst du eiskalt zuschlagen. Und vorher mit den vergebenen Chancen hat man dieses Gefühl gehabt, okay, wir haben jetzt ein bisschen Chancenwucher gemacht, das ist Bayern, die können schnell zurückkommen. Wir müssen jetzt das zweite unbedingt machen. Und das Tor war einfach eine absolute Erlösung, dass das Tor dann so fällt, so brillant rausgespielt. Fabelhaft.
Ja, ich habe heute, als ich mir die Highlights natürlich mal angeguckt habe, gehört nach dem Spiel, das waren, glaube ich, 8 Kontakte, bis man vor Neuer stand. Da muss man nicht viel zu sagen. Also, das ist Weltklasse, sorry. Das ist pur. Also, wir haben vorher so viel gemeckert, ne, in den Folgen. Aber ich habe nach gestern, ne, habe ich alles vergessen. Alles. Ey, das war einfach 8 Kontakte und du stehst vor Neuer und dann haut er den mit rechts rein, weil ihm dann scheißegal ist, weil er Selbstbewusstsein hat. Dann nimmt er den halt mit dem rechts und wenn er dann 5 Meter übers Tor geflogen wird, dann ist das halt so. Ist doch egal. Machen, tun, das, was wir gesagt haben. Einfach machen. Und dann können immer noch Fehler entstehen, aber Hauptsache du machst. Und wenn es läuft, dann geht auch so ein Ball rein.
Und die Chance noch zu Ende spielen. Ja. Das ist ja das Knifflige dabei, so, ne? Du kannst so schön wie du willst bis zum 16er spielen, aber wenn du diese Chance dann irgendwie versiechen lässt, irgendwie, dann bringt das auch nichts weiter. Und selbst wenn er drüber gegangen wäre, vorbei, wenn sie bei ihm mit rechts ist, jetzt nicht sein ganz starker Fuß, aber wie der den reinmacht, natürlich super toll. Und die einfach zu Ende spielen, die Chancen. Ja. Und das hat man in den meisten Chancen gesehen. Die meisten Chancen sind mit dem Torabschluss geendet oder zumindest dann nah vorbei wie die Hofmann-Chance. Also genau so musst du spielen gegen die Bayern, eigentlich gegen jeden Gegner, aber gibt ja halt nicht jeder Gegner so viel Platz, ne? Mhm. Ja, Als nächstes die Elfmetersituation. Und da haben wir uns im Vorgespräch schon, wir drei uns schon so ein bisschen unterhalten. Und Niklas und Dennis sind der Meinung, er wäre kein Elfmeter gewesen. Ich sag, kann man geben. Also der tritt dem schon, der Hernandez tritt dem Embolo schon mit dem Knie in den Brustkorb. Also.
Ich sage mal so, den kann man auf jeden Fall geben. Ich glaube aber, wenn es ein VAR gegeben hätte und das wäre kontrolliert worden, hätte er den zurückgenommen. Also der Kontakt ist definitiv da, aber ich glaube nicht, dass es für den Elfmeter im Endeffekt ausgereicht hätte. Gerade bei der
Ja.
Auslegung des, der Elfmeterentscheidung in dieser Saison.
Ja, findest du, war eine grobe Fehlentscheidung?
Grobe Fehlentscheidung nicht, aber ich glaube schon, dass sie das trotzdem wieder angeguckt hätten. Aus der Erfahrung der letzten Spiele kann man das schon so
Allein um
sagen.
uns zu ficken.
Mal so ausdrücken. Ich schaue es mir gerade nebenbei nochmal an. Also ich finde es schwierig. Er läuft vom Tor weg. Kopf ist ziemlich niedrig zum Ball. Also um Gottes Willen, ich habe da gar keinen Bock drüber zu diskutieren. Ich nehme den Elfer so gerne an. Überhaupt kein Problem. Also ich frage, also bei solchen Situationen stelle ich mir mal die Frage, okay, wie würde ich reagieren, wenn wir den gegen uns gepfiffen hätten bekommen?
Kriegen.
Ja. So, ja. Irgendwas. So. Und daher weiß ich bin so ein bisschen zwiegespalten, aber ist mir auch wirklich scheißegal. Ich nehme den Elfer an.
Wir hatten schon so oft Pech mit
Ja.
Elfmeterentscheidungen und dann nimmt man sowas dankend mal mit. Haben wir uns auch mal verdient. Und haben uns auch,
Ja.
ganz ehrlich, gestern haben wir uns den auch einfach erarbeitet.
Ja. Das auf jeden Fall.
Ja, und dann tritt der Benzebaini da an zum Elfmeter und dieser Schweinehund, ich liebe den so sehr. Das ist ein kompletter, der Typ ist ein kompletter Assi, das juckt den nicht. Da steht der wie oftmalige Welttorhüter Manuel Neuer im Kasten und was macht der? Der schiebt den einfach trocken, zack, links an Neuer vorbei. Einfach wunderschön.
Also man
Einfach
muss
wunderschön.
ganz kurz, man muss festhalten, dass er Manuel Neuer ausgeguckt hat in einem Elfmeter.
Ja.
Also wer Manuel Neuer beobachtet bei Elfer-Situationen, weiß, dass es eigentlich unmöglich ist, Manuel Neuer auszugucken, weil es wahrscheinlich der Torwart ist, der am längsten auf der Linie bleibt, bis er sich entscheidet. Und er guckt den ganz cool aus in einer Situation, wo es 2-0 steht gegen Bayern München. Du weißt, was passiert, wenn du den verschießt mit, ja, jetzt 2-0 und bla bla bla.
Nach unserer letzten Elfmeter-Ausbeute war natürlich der Druck im Stadion auch noch mal ein bisschen höher als sonst. Aber trotzdem ist er echt eiskalt vorangegangen und der Benze bei ihm, der strahlt aber einfach eine extreme Ruhe aus.
Ja. Also, der ist schon, der hat Eis in seinen Venen. Also, der, wenn der antritt, dann kannst du sicher sein, also entweder knallt er den mit 180 km/h irgendwo rein oder der weiß halt ganz genau, was er tut. Also, ist geil. Ich habe keine anderen Worte eigentlich jetzt. Geil. Es ist einfach
Ich sag
nur.
wahrscheinlich seit 10, 20 Minuten nur geil, Wahnsinn, so also, keine Ahnung. Ist bekloppt, wirklich. Das ist Wahnsinn, was hier los ist, wie die Stimmungslage ist. Durch ein einzelnes Spiel, wie sich das alles wieder ändern kann, das ist so bekloppt, dass dafür lieben wir alle den Fußball.
Aber trotz des 3-0 zur 20. Minute, oder wann war das genau? Ich weiß gar nicht.
21.
Genau, trotzdem hat man immer gedacht, das ist Bayern. Nicht zu früh, Freund, die kommen noch mal.
Ja, also zur Halbzeit, ich weiß nicht, wie viele Leute ich eingepredigt habe. Ey Leute, bitte, bitte nicht so früh, Freunde. Es wird eine ganz andere zweite Halbzeit und die Bayern, die kommen jetzt und die wollen nochmal und wir werden müde und so. Und dann kommen die aus der Halbzeit raus und die erste Aktion mit Ball direkt nach vorne, da wusste, ne, keine
Eis wie
Chance.
Frittenfett.
Ja.
Ja, aber vielleicht noch, Bayern hat ja noch zwei Chancen, sag ich mal, vor der Halbzeit, mit dem Fernschuss von Goretzka und diesem Ding von Sané. Da weiß auch keiner genau, was der damit wollte. Und ich finde, man muss auch schon mal unsere Abwehr loben. Also, das war schon wieder ein ganz starkes Stück Arbeit, was sie da gemacht haben. Die Ruhe, die der LW, die da hinten ausstrahlt, quasi als letzter Mann, flankiert von Bayer, der auch einen super Job gemacht hat, wie der immer rausgerückt ist, um da den offensiven Mittelfeldspielern den Ball abzuluxen. Genauso Ginter, der also auch ein bisschen weiter vorne dann gespielt hat. Er ist einfach. Skelly hat Sané wieder komplett in die Tasche gesteckt. Also das scheint sein Typ Gegenspieler zu sein. Es macht einfach nur Spaß. Es macht Spaß, das Spiel nach vorne zu gucken, und es macht sogar Spaß, das Spiel nach hinten zu gucken. Also, weil du weißt, da passiert nicht so besonders viel. Klar, Bayern. Es sind die Bayern. Aber ja.
Ja, das Spiel gegen den Ball hatte ja schon vorher auch schon Spaß gemacht. Das hat man ja vorher auch schon analysiert und gesagt, ja, das ist doch gut, läuft doch gut. Ne? Das, was fehlt, war halt so ein bisschen das Offensivspiel, und das war halt gestern, meiner Meinung nach, auch wenn es ein anderer Gegner war, mit einer definitiv anderen Spielanlage, ein Brustlöser. Also wenn du die ganzen Spiele anguckst, die wir bestritten haben, das waren alles vorne, selbst gegen Dortmund waren wir zwar dominant, aber auch da hatten wir nicht die klaren Chancen. Gegen Wolfsburg waren es 10 Minuten, dann auch nicht mehr so viel. Und gestern haben wir wirklich von der ersten bis zur gefühlt 90. Minute nur nach vorne gespielt. Nur. Wirklich. Und eine Chance nach der anderen rausgespielt. Das war echt, das wird auf jeden Fall ein Brustlöser gewesen sein.
Ja, bin ich ganz bei dir. Aber man muss auch sagen, dass sich so Spieler wie der Bayer, der war ja eigentlich schon zu Bremen ausgeliehen, dann ist er auf einmal in den Kader gerutscht, weil dann Leute verletzt waren. Benzebaini war verletzt, dann musste auf einmal der Bayer rein. Ich glaube, gegen Union hat er einen Patzer gemacht, und ansonsten hat er eigentlich eine ganz gute Saison gespielt. Und auch gestern war er bis zu seiner Verletzung überragend. Also er hat sich echt stark entwickelt. Er hat sich echt nicht gerechnet vor der Saison, dass er nochmal so eine Rolle bei uns einnimmt.
Ja, jetzt im
Definitiv.
letzten Ligaspiel halt den Fehler gemacht da, ne? Stand zu weit weg vom Gegner. Klar, ne? Ich habe auch schon gelesen teilweise, das ist ein Innenverteidiger, sein Job ist es genau eben, keinen Fehler zu machen. Aber
Wow.
der Junge ist 20. Ja, ne?
Wird
20,
21.
und also der macht da einen richtig stabilen Job hinten. Also das kann man nicht anders sagen. Leider sich jetzt eine Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung geholt, glaube ich. Ja, bitter, aber da wird er sich auch rauskämpfen. Ich glaube, ja, dann wird er wahrscheinlich Benzebaini gegen Bochum in der Innenverteidigung spielen müssen. Oder halt Zakaria. Ja, wir werden es sehen.
Ganz kurz, wir haben ja vor dem Spiel Benzebaini als möglichen Schienenspieler ja kritisiert und gesagt, nee, das, nee, Adi, lass es sein, mach es nicht. Das ist kein Flügelspieler. Das ist unsere komplette Expertise, da ist wieder alles rausgekommen, die wir an Fußball-Sachverstand haben, macht das Spiel seines Lebens auf der Flügelverteidigungsposition. Aber dementsprechend, darauf wollte ich zurück, muss er ja jetzt sozusagen wieder einrücken, was ich trotzdem nicht schlecht finde.
Ja, deshalb sind wir aber auch keine Bundesliga-Trainer und Adi Hütter schon.
Ich glaube auch, ja.
Was der Typ da abgerissen hat. Unglaublich. Aber auch defensiv gut gestanden. Ja, dann kam es aus der Halbzeit, wie Niklas schon gesagt hat. Direkt ging's vorne rein. Der Schuss von Goretzka, da hat Sommer nochmal gezeigt, was er kann. Also, ich glaube, der war sogar leicht abgefälscht. Nachdem Skelly da versucht hat, das Ding rauszupölen, aber den nicht richtig getroffen hat und Sané an den Ball kommt. Ja, Sommer war auch komplett im Kopf, war er da. Kann man ja vielleicht auch, nachdem ja nicht so besonders viel aufs Tor kam in der ersten Halbzeit, aber genau das ist es, was du gegen Bayern brauchst. Du musst einfach 90 Minuten lang im Kopf da sein, auch wenn dann zwischendurch die Beine mal schwer werden. Du musst da sein, und das hat Sommer auf jeden Fall gezeigt.
Ja, gut, ich glaube, die Goretzka-Chance, die war ja, glaube ich, nach dem 5-0 erst so, ne? Also tatsächlich war es, bis wir dann gesagt haben, so, jetzt machen wir mal echt ein paar Gänge zurück. So. Bis dahin kam von Bayern jetzt wirklich nicht so viel. Wie gesagt, die erste Szene nach der Halbzeit geht direkt nach vorne, dann hast du das Tor, ich glaube, dann kommt auch sehr früh das Tor, das vierte, wo Embolo sich da, also wie der sich da,
Durchtankt.
ja, vor allem auch wie er das macht, wie er dann beim langen Ball erst einen Schritt zurück macht, weil er denkt, okay, der Upamecano köpft den jetzt einfach nach vorne, sieht, okay, macht es nicht, weil der Upamecano irgendwie einen schlechten Tag hat, lässt den Ball nochmal aufprallen, warum auch immer, und dann direkt rein, in den Mann rein und volle Wucht mit allem, was man hat, einfach rein. Und dann fällt er vor die Füße und er tunnelt den Neuer aus 12 Metern und das Stadion explodiert und die Bierbecher fliegen und geil.
auch einfach eine überragende Durchschlagskraft, die er da an den Tag gelegt hat. Mit seiner ganzen Dynamik springt er da einen Ball, gewinnt das Kopfballduell noch. Und ich glaube einfach, dass kein anderer Spieler von uns so da überhaupt hinterhergegangen wäre. Stindl hätte das wahrscheinlich nicht so gemacht.
Ja, der wäre halt da reingegangen wahrscheinlich, aber der wäre an Upamecano abgeprallt. Ne? Und Upamecano gegen Embolo ist halt 200 Kilo Zweikampf. So, die tun sich nicht so viel, glaube ich, in der Gewichtsklasse. Die sind ungefähr da gleich, auch von der Muskelmasse her. Und da hat dann halt Upamecano, weil er vielleicht ein bisschen zurückgesprungen ist, so einen leichten Nachteil. Gut, Embolo kriegt den Ball ins Gesicht, mehr oder weniger, und geht damit weiter. Aber trotzdem, wie er den dann abschließt. Also bei Embolo hat man ja manchmal das Gefühl, der trifft nicht mal Freunde. Aber jetzt haut er das Ding da dem Neuer zwischen die Hosenträger. Unglaublich. Wie
Weil der
oft dabei.
Hernandez, sorry, wobei auch der Hernandez da gar nicht in der Szene drin war. Der ist, hat eigentlich direkt abgeschaltet, als Upamecano in der Nähe vom Ball war, hat gar nicht mehr auf den Ball geguckt und ist dementsprechend auch, als Embolo dann den Kopfball gewonnen hat, einfach einen Schritt zu spät gewesen.
Ja, wobei man aber auch sagen muss, ist schon, also als zweiter Innenverteidiger kannst du schon darauf bauen, dass er den jetzt vernünftig annimmt und den verarbeitet und nicht nochmal den Ball da aufprallen lässt. Ich glaube, das war das größte Manko. Und gut, trotzdem kann man ja sagen, ja, die Gefahr ist jetzt nicht so da, aber wenn Embolo da so reingeht, das ist halt echt, das ist pure Weltklasse. Und ich sage es jetzt zum hundertsten Mal, das ist der komplette Wahnsinn. Das ist so unglaublich, wie dann auch so ein Ball, also wie du das Glück danach auch wirklich erarbeitest. Ne? Also, das ist dann halt. Dann, wenn du Einsatz und Willensleistung zeigst, dann hast du auch mal Glück und auch mal dann Spielglück und Frische und Einsatz und Wille und alles stimmte dann und dann landet der Ball vor die Füße und drin ist das Ding. Wie gesagt, also die Ekstase nach dem 4-0, das war wirklich, weil dann wussten eigentlich quasi alle, jetzt muss es mit dem Teufel zugehen, dass wir das Spiel noch
Ja,
verlieren.
oder mit Tobi Stieler. Aber selbst der hat es dann nicht noch gedreht. Also ja, nach dem 4-0 hast du richtig gemerkt, das nimmt uns heute keiner mehr. Also das ist, selbst wenn man in der Halbzeit wahrscheinlich noch Bedenken hatte, weil es sind nun mal die Bayern, es sind nun mal die Bayern, hat man da gemerkt, da ist von 40.000 Menschen ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Einfach nur, einfach toll gemacht. Und dieses Ding von Elvedi, das war eigentlich ja eigentlich nur hinten rausgepölt.
Ja.
Ich weiß noch nicht mal, ob das so wirklich mega gewollt war, aber ja, ich nehme ich.
Wollte ich gerade sagen, gar nicht drüber nachdenken, einfach nehmen. Ich muss aber zugeben, ne? Das war so perplex, das ganze Spiel, so nicht zu fassen, was da passiert, dass ich wirklich selbst nach dem 5-0, ich zu meinem Vater gesagt habe, ey, irgendwie ist das Spiel schon durch, weil du es einfach nicht, also ich persönlich, ich konnte es überhaupt nicht fassen und annehmen, was da gerade passiert. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Ich habe auf die Uhr geguckt, so in der 60. und habe gedacht, eine halbe Stunde, fünf Tore, ist das so unwahrscheinlich und so, was eigentlich komplett perplex ist, ne? Gar keine Frage. Und in keinem anderen Spiel würde ich drüber nachdenken, aber das war so wahnsinnig, so perplex und nicht zu fassen für mich, ne? Wahnsinn.
Ja, also du hast wirklich, dann gab es ja noch das 5-0 als nächstes, ne? Wieder Embolo, der halt von Bayer ganz stark eingesetzt wurde, der dann schon eingewechselt, ach Bayer sag ich schon,
Netz.
Netz, der für Bayer eingewechselt wurde, ganz stark der Ball abgefangen, der dreht sich direkt rum und spielt den Pass auf Embolo, minimal kein Abseits und der schießt den trocken rechts unten rein. Also,
Als
was soll man
ungewohnt
da
für
noch
einen
sagen?
Bolo.
Ja, also, was soll man
Mit
da noch
links.
sagen? Mit links auch noch.
Ja. Also wenn Embolo mit links trifft, dann weißt du, heute geht alles. Also.
Heute geht alles wirklich. Ja, Netz auch, fand ich, als er reinkam, gutes Spiel gemacht, hat anscheinend irgend so ein Trick noch gezogen, habe ich gelesen, Elastico oder was. wo dann alle noch ausgerastet sind. Ich habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich hatte gefühlt 90 Minuten Bierbecher im Gesicht aus irgendwelchen aus irgendwelchen Richtungen. Und ja. Ja, dann Bayern hat es noch versucht, ne? Also die gefährlichste Chance war dann eigentlich relativ am Ende vom Spiel mit dem Kopfball von Tolisso, den dann Sommer noch über die Latte lenkt. Aber ansonsten
Ja,
kam da ja
Gnabry noch.
nicht mehr viel. Ja, und dann, das, ich glaube, für das Bayern-Spiel am symptomatischsten war diese Szene, wo Thomas Müller hingefallen ist und am Boden lag und angeschossen wird und dann wird abseits gepfiffen und wirklich, da denkst du dir wahrscheinlich, du verlierst gerade 5-0, wirst angeschossen, denkst du dir auch so, ey, scheiße, Dicker, pfeif einfach ab. Ist mir egal. Pfeif einfach ab.
Ja, also. Vielleicht kommen wir jetzt einfach mal, also wenn man das Spiel gerade versucht, ein bisschen nüchtern zu betrachten in den Highlights, was natürlich unglaublich schwer fällt nach so einem historischen Spiel und was einfach, also ich habe bei diesem Spiel tatsächlich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ich in 40 Jahren was zu erzählen habe, wenn meine Enkelkinder mit am Tisch sitzen, muss ich sagen, muss ich zugeben.
Ja.
Und das alles im Stadion mitzuerleben, mit Freunden, mit euch zum Beispiel auch, dass wir jetzt hier sitzen und drüber quatschen, bedeutet mir tatsächlich sehr viel, muss ich wirklich zugeben, weil, wie gesagt, das Gefühl, was tatsächlich, so wirklich was miterlebt zu haben, das ist schon sehr geil.
Ja, das reiht sich auf jeden Fall mit ein in die Folge von damals gegen Bochum, Relegation, die zwei Spiele gegen Donetsk, das
Wasser.
erste Spiel wieder in Europa gegen Kiew war es, glaube ich, ne? Und das reiht sich auf jeden Fall ein.
Ja, ich selbst war auch damals gegen Bochum gar nicht im Stadion. Und das war schon, glaube ich, so mit die krasseste Stadionerfahrung, die ich selbst so live erlebt habe. Auch diese Stimmung, die da eigentlich fast 90 Minuten durchgehend war, weil wir einfach so stark angefangen haben. Es hat gar nicht mehr aufgehört und das ganze Stadion hat gefühlt die ganze Zeit mitgemacht, alle standen und es war einfach atemberaubend, man hat echt Gänsehaut.
Ja, wenn man schon merkt, den Capos wird die Arbeit abgenommen, weil
Ja.
die Leute einfach aus allen Ecken irgendwas anstimmen, weil sie einfach vor Freude singen wollen, ne, dass es eigentlich nie wirklich ruhig war. Ist einfach nur ein Erlebnis, das man eigentlich nur jedem wünschen kann. Also, und das auch den Spielern, die vielleicht jetzt noch nicht so lange da sind, wie einem Kone, die volle Kraft vom Borussia-Park zeigen. So, was auch, glaube ich, ziemlich was wert ist. Und apropos Kone, wollte ich noch sagen, der Typ, also wie der sich bewegt und dieses, er muss ein bisschen jetzt darauf achten, dass er nicht überdreht, ne? Dass es nicht dann der eine Schlenker zu viel wird, weil so ein, zwei Pässe, da dachte ich mir dann auch so, Dicker, das klappt heute, aber ob das dann beim nächsten Mal wieder klappt, schwierig. So, also vor allem in Ball zurück dann, ne? Der dann mal schief gehen könnte. So Bruder Leichtfuß-mäßig, so Dante hatte auch immer volle Kontrolle, aber trotzdem, dem ist auch hin und wieder mal so einer überm Schlappen gerutscht, ne? Und dann muss aufpassen, dass er nicht überdreht, aber was der gestern geliefert hat und diese Bewegung und nach vorne immer gedacht, einfach krass.
Bin ich ganz bei dir, aber man muss auch sagen, der Junge ist noch sehr jung, der muss noch seine Erfahrungen sammeln, er muss auch mal auf die Nase fallen, er wird seine Fehler noch machen. Wir werden auch dadurch mal Gegentore kassieren, das gehört bei dem Alter und wenn du Talente ausbildest, das gehört einfach dazu. Aber er macht einfach so viel Spaß, er gibt uns so einen Mehrwert. Er kommt aus der zweiten französischen Liga, kommt jetzt in die Bundesliga und übernimmt schon so eine wichtige, extrem wichtige Rolle für uns. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir den auch nicht überpacen lassen, wie ihr schon gesagt habt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er gegen Bochum vielleicht mal auf der Bank sitzt, der Neuer auch nochmal eine Chance kriegt. Vielleicht auch, wenn der Skriniar in die IV rückt, könnte auch sein, zusammen mit Kone und Neuhaus. Aber ich denke mal schon, dass der Neuhaus nochmal eine Rolle übernehmen wird. Und da muss man mal gucken. Aber ich glaube schon, dass man dem noch sehr viel Freude haben werden.
Ja, ich bin froh, Mepi, dass du das erwähnt hast jetzt mit dem Überdrehen, weil ich das tatsächlich das Gefühl hatte, ab der 35. so die 10 Minuten vor der Halbzeit, die ja auch generell die, in Anführungszeichen, die schwächste Phase war der Mannschaft. Hört sich jetzt sehr brutal an, das überhaupt so zu formulieren, aber ihr wisst alle, was ich meine. Da hatte der wirklich so zwei, drei Momente, wo ich gesagt habe, oh, jetzt muss er aufpassen. Und einmal ist es auch fast in die Hose gegangen, wo der am 16er, an der 16er Kante den Ball annimmt und einfach verpeilt weiterzuspielen, weil er dann denkt, ich habe ja Zeit und ich bin der Geilste, den Ball da verliert und dann Sané im Fünfer, den er dann rüber gelegt hat oder versucht hat zu legen. Also da, aber was der generell für ein Spiel gemacht hat, neben den 5 bis 10 Minuten, die der hat in der ersten Halbzeit, wie der Kimmich an der Außenlinie stehen lassen hat, wie der Müller stehen lässt, als wäre das nichts für ihn, als wäre das das Normalste der Welt für einen 20-Jährigen, der das erste Mal gegen Bayern München spielt und generell, weiß ich nicht, 3, 4 Bundesligaspiele in den Knochen hat, der kaum eine Sommervorbereitung hatte, weil er sich verletzt hat nach 4 Tagen. Wie kann man denn so solche Eier haben, in so einem Spiel solche Dinge zu fabrizieren? Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Klar, man muss ihn runterholen, habt ihr alle schon richtig gesagt, brauche ich gar nicht, ich glaube, nochmal neu vorkauen. Wird auch passieren, dass wir nochmal auf die Schnauze fallen, deswegen wegen seinen Dribblings, wird auch passieren, dann sitzen wir da und werden meckern. Aber das müssen wir ihm lassen, sein Spiel, weil das ist das, was ihn auszeichnet.
Lass natürlich auch nicht vergessen, wie Winner gestern da gespielt hat. Er hat Kimmich echt alt aussehen lassen. Auch der Goretzka war gefühlt gar nicht auf dem Platz, weil er einfach immer direkt Kone oder Zakaria bei denen auf den Füßen standen. Die sind gar nicht richtig ins Spiel reingekommen. Die konnten das Spiel gar nicht von Bayern so lenken, was sonst immer der Fall war.
Ja, und jetzt verstehe ich die Aussage von Hütter nochmal mehr, als er gesagt hat, nach dem Stuttgart-Spiel, wenn ich Kone spielen sehe, oder wenn ihr alle Kone spielen seht, dann wisst ihr auch, warum Neuhaus nicht spielt. Und nichts gegen Neuhaus, aber wenn Kone und Zakaria mit der Dynamik, mit der Wucht, mit und gegen den Ball so spielen, jetzt auch noch gegen andere Teams, außer gegen Bayern München und Borussia Dortmund, dann ist das ein Mittelfeld. Ich würde da nicht gegen spielen wollen.
Naja, auf gar keinen Fall. So, und dann, wenn Stindl wieder sehr viel gearbeitet gestern, zwar nicht so die großen Szenen gehabt, aber hat viel für die Mannschaft gearbeitet, viel gut Räume zugestellt, mit angelaufen. Und wenn der davor in Form ist, dann ist das ein Mittelfeld, also das vorwärts und rückwärts kaum zu stoppen ist. Also das ist schon, da sind wir dabei, was richtig, richtig Schönes aufzubauen. Also ja. Das ist, es macht einfach nur Freude. Aber das Spiel ist auch vorbei. Jetzt am Sonntag, wenn wir gegen Bochum spielen, ist auch relativ zeitgleich in der zweiten Halbzeit die Auslosung für die für den weiteren DFB-Pokal des Achtelfinales dann. Ne? Mhm. Ja, ist ja einiges passiert. Was würdet ihr denn sagen? Worauf hättet ihr Bock? Ich würde sagen, wir teilen es auf in spielerisch. Worauf hättet ihr spielerisch Bock? Und worauf hättet ihr Bock zu fahren? Ja. Niklas, vielleicht fängst du mal an.
Ja, also ich gucke mir gerade mal hier die Mannschaften an, die noch dabei sind. Es sind nur noch ein Drittligist, sonst nur erste und zweite Liga. Mhm. Aber auswärtstechnisch würde mich halt auch sogar 68 München am meisten reizen. Einfach München auswärts finde ich cool. Spielerisch wäre es natürlich schwierig, auch gerade dann da im Stadion zu spielen. Darf man nicht unterschätzen. Da fällt man auch gerne mal auf die Nase, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so von der Tour her würde mich das schon sehr reizen. Aber ich glaube, generell wird uns ein starker Spiel, starker Gegner gut tun, wie man jetzt schon in der Liga gesehen hat. Wolfsburg, Dortmund, Bayern, da spielen wir besser. Wir haben immer gute Spiele gegen die guten Gegner gemacht. Und auch so ein Heimspiel gegen Karlsruhe hätte ich jetzt auch nicht unbedingt Lust, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, so gegen Dortmund oder Köln fände ich spielerisch, glaube ich, schon am besten.
Oh, gegen Dortmund. Hui.
Ja.
Lieber gegen Dortmund rausfliegen als gegen Karlsruhe.
Boah, ich weiß gar nicht. Also ich stelle mir sogar die Frage, fliege ich lieber gegen Köln oder gegen Dortmund raus? Also Dortmund ist echt ganz, ganz schlimm. Schwierige Frage. Ich glaube, dass uns ein Heimspiel gut tut, egal gegen wen. Ob es dann ein Zweitligist ist oder ein Erstligist, das wäre schon mal sehr, sehr schön und sehr wichtig. Klar muss der Gegner jetzt nicht Borussia Dortmund heißen. Wiederum habe ich, also ich sag's mal so, wenn wir Pokalsieger werden möchten, wirklich, ne, dann müssen wir wahrscheinlich an Dortmund vorbei. Und wenn sie jetzt dann im Achtelfinale kommen, in den Borussia-Park, sollen sie kommen. Ja, weil dann fliegen wir im Achtelfinale raus, okay, dann ist das so. Da haben wir Bayern geschlagen und sind gegen Dortmund dann ausgeschieden. Keine Sau sagt was. Aber wenn sie im Achtelfinale zu uns kommen und wir schlagen sie, dann brennt der Baum bei uns. Positiv gesehen. Darum, mir ist das scheißegal, wer kommt, Hauptsache ein Heimspiel.
Ja, also ich würde auch fahren, würde ich sagen, entweder St. Pauli ist natürlich immer eine tolle Tour nach Hamburg. 1860 in dieses alte Stadion, wie heißt das nochmal? Weiß das einer von euch? Diesen alten Sportpark da, wo die jetzt wieder hin zurück,
Grünwald
wo
Stadion,
wohne.
oder?
Ja,
Kann das sein?
Grünwaldstadion, ja, genau. Wo noch die Nummern aus dem Häuschen raus gehangen werden. Aber ich glaube, ja, ein spielerischer Gegner würde uns gut tun. Entweder ein Gegner, der spielerisch gut gegen den, also nicht gegen den Ball spielt, aber nach vorne spielen möchte. Also würde ich sagen, fände ich Hoffenheim eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Dings, weil die haben für sich den Anspruch, nach vorne zu spielen, sind aber auch nicht so mega stark. Also dann Hoffenheim würde ich gut finden. Oder halt ein Team, was so richtig schallt, also Hannover.
Ja, die sind echt. Ja, das.
Also ich glaube, wenn es tut mir leid an alle Hannover-Fans, aber ich glaube, wenn die zu uns in Borussia Park kommen, dann gehen die unter. Also die sind ja erstmal sind die gar keine vollen Stadien mehr gewöhnt. So wenig Leute wieder, also da waren angeblich waren wie viele Leute in Hannover? Irgendwie 10.000 oder so, aber gefühlt waren dann so wie bei, ich glaube, Havelse spielt ja auch im Hannover Stadion und so ungefähr sah das aus. Und die Leute kamen auch gar nicht richtig rein, die hatten zu wenig Ordner und alles. Tut ja auch nichts zur Sache. Also Hannover würde, fände ich schon nicht so schlecht. Nach Rostock wäre bestimmt auch mal eine gute Tour. Muss man nur gucken, damit man nicht auf die Fresse kassiert. ja, also alles, was noch drin ist. Ich hoffe einfach nur auf einen Gegner, der nicht so mega defensiv, also auf Hertha nochmal, hätte ich auf jeden Fall keinen Bock.
Ja, Hertha wäre natürlich Worst Case. Das wäre auf jeden Fall ein spielerisch sehr schlechtes Spiel, muss man klar sagen, weil die wollen ja alles dafür tun, dass das Spiel nicht zustande kommt. Ich glaube, wir hatten echt viel Pech in den letzten Jahren mit unseren Pokalgegnern, auch gerade in der zweiten Runde. Leverkusen hatten wir, Dortmund hatten wir, jetzt hatten wir Bayern. Wäre mal schön, wenn wir ein bisschen Glück haben und am besten spielen noch Dortmund gegen Leipzig, dass vielleicht einer von denen sich gegenseitig rausschießt und dann sieht es doch schon ganz anders aus. Also, ich bin auf jeden Fall optimistisch gestimmt. Das Spiel hat einen natürlich jetzt auch emotional sehr gepusht. Ganz klar. Und jetzt kann eigentlich gerade jeder kommen, so gefühlt.
Also wie gesagt, ich komme gerne darauf zurück. Normalerweise würde ich sagen, Dortmund auf gar keinen Fall jetzt, aber ganz ehrlich, Leute, klar wäre das jetzt wieder hart, gegen Dortmund zu spielen, gerade auswärts, um Gottes Willen, das möchte ich wiederum nicht, aber wenn wir zu Hause gegen Dortmund spielen, ey Leute, dann ist das so quasi schon das Finale für uns. Also wenn wir die dann raushauen, dann ist wirklich alles, liegt das wirklich in unserer Hand quasi, mehr oder weniger. Darum, ganz ehrlich, wir haben jetzt schon auf die Kacke gehauen mit Bayern München. Wir haben so ein Selbstbewusstsein für den Pokal jetzt entwickelt, weil Adi Hütter jetzt vor der Woche, vor dem nächsten Pokalspiel, jede Woche oder jeden Tag dann das Ergebnis an die Tafel malt. Guck mal hier, 5-0 gegen Bayern München. Wir werden so eine Brust haben. Ganz ehrlich, Dortmund, wir müssen, wenn wir nach Berlin wollen, eh an denen vorbei. Hauen wir sie raus.
Ja, gerade wenn man ins Dortmund schlägt, sagst du schon, ist es quasi schon unser Finale. Aber eigentlich ist Gladbach ja dafür bekannt, dass sie dann genau in diesen Momenten wieder patzen. Damals
Ja.
noch im Halbfinale gegen Frankfurt, da war ja auch
Ja.
der schwächste Gegner, war Frankfurt noch nicht ganz so stark, wie wir zwischendurch waren. Und dann haben wir im Elfmeterschießen verloren. Ich glaube, das war einer der bittersten Fußballabende, die ich hier erlebt habe.
Ja.
Aber gerade in diesen Momenten, wenn man denkt, okay, jetzt muss Gladbach eigentlich bis ins Finale, bis nach Berlin kommen, dann passiert meistens irgendwas Unvorhersehbares.
Ja.
Ja, also unmöglich ist jetzt nichts mehr, würde ich sagen. Also, wir haben den Bayern die größte Niederlage seit 43 Jahren zugefügt. Also,
Ja,
ich
Wahnsinn.
glaube an alles in dieser Saison. Ich glaube, vielleicht nicht die Meisterschaft, aber ich glaube an alles. Also, das hat mich Adi Hütter, du geile Sau. Ist einfach nur toll.
Wie geil er auch einfach Stindl und Embolo spielen lässt.
Liebe Grüße gehen raus an Christian Hornung. Mach mal Journalismus, du
Du.
Bochum als nächstes.
Ja.
Ja, Niklas?
Wir noch den Instagram-Post von Embolo gesehen mit dem Hashtag rasiert, vor der
Ja.
Daniel noch drunter
Ja.
kommentiert hatte. Mal so einen
Ja.
schönen Seitenhieb. Ja,
Absolut verdient.
das war sicherlich auch ein Thema in der Kabine, ne? Weil die lesen in der Bild auf einmal Dingens. Stindel und Embolo werden rasiert. Und die lesen das dann und die denken sich, ja, vielleicht kennt die Bild ja irgendwen oder hat irgendwings, der das dann, irgendein Mitarbeiter, der das aufgeschnappt hat und hat das dann verkauft und wir wissen das noch gar nicht, Herr Trainer, was soll das? Und dementsprechend hat Hütter ja auch reagiert auf der PK, was ich erstmal super fand, wie sachlich und trotzdem provozierend der da den Christian Hornung mal zur Sprache gebeten hat. Also der war sehr wahrscheinlich so klein mit Hut danach.
Ja, komplett geil, wie er das gemacht, wie er das gemanagt hat. Wie der damals mit dem Zeigefinger dahin zeigt und sagt, das ist nicht fair gegenüber meinen Jungs. Das ist schon, ich glaube, da waren menschlich nicht den Verkehrtesten an der Seitenlinie. Aber auch nach der Presse, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz ist er nochmal darauf eingegangen und hat gesagt, dass er extra Embolo und Stindl dann nach der Schlagzeile ins Büro gerufen hat und mit denen gesprochen hat und gesagt hat, ey Jungs, ihr spielt morgen. Ich weiß nicht, was der hat, aber ihr spielt morgen. Und das gibt einfach den Jungs so ein Vertrauen. Und er hat sich auch bedankt, mehr oder weniger, bei Christian Hornung für die extra Motivation für Brel Embolo, mehr oder weniger. Also, das ist schon, wie das alles managt, das ist schon menschlich gesehen, beeindruckt mich schon sehr.
Auf jeden Fall. Und jetzt, der könnte uns, glaube ich, noch viel mehr beeindrucken, wenn er auch gegen Bochum als nächstes 3 Punkte holt. Die sind nämlich auch momentan in Umlauf. Also 3 Spiele hintereinander gewonnen, dann jetzt im DFB-Pokal, also auch im DFB-Pokal gewonnen. Der Riemann macht da die letzte Bude, auch komplette Ekstase. Also Bochum hatte an dem Abend, die Bochum-Fans hatten auf jeden Fall auch Spaß an den Backen. Also das war, denke ich mal, auch ziemlich spannend hinten raus und könnte denen natürlich genauso einen Motivationsboost geben. Und dann hoffen wir mal, dass der Motivationsboost in die Richtung geht, dass er auch ein bisschen mal nach vorne spielen wollen und sich nicht nur hinten einbunkern und darauf warten, was Borussia macht. Ja, aber ich denke mal, die werden auch die letzten Spiele verfolgt haben.
Ja, ich glaube, die letzten zwei Bundesligaspiele zu Null gespielt, ne, gegen Greuther Fürth 1-0, gegen Frankfurt 2-0 gewonnen. Zeigt, in welche Richtung es geht, spielerisch. Hat auch, meine ich zu wissen, ohne nach, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber auch die wenigsten Pressing-Vorgänger neben Hertha BSC. Zeigt, in welche Richtung das Sonntag gehen kann. Jetzt haben sie 120 Minuten in den Knochen. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Vorteil nennen, weil wir zwar 30 Minuten weniger gezockt haben, aber dafür sehr intensiv. Also wenn du gesehen hast, wer da am Ende auf dem Boden lag mit Krämpfen, Bensebaini, Zakaria. Von daher wird es da nicht viel tun. Also da nehmen wir uns nicht viel. Aber was wir definitiv machen sollten, das ist das Selbstbewusstsein mitnehmen. Also wirklich Selbstbewusstsein. Wir haben ja schon darüber gesprochen, letzte Folge, ne, mit dem Selbstbewusstsein nach dem Dortmund- und Wolfsburg-Spiel. Aber jetzt, das ist ja, was wir gestern geschaffen haben oder was die Jungs geschaffen haben vor allem. Das ist ja eine Sache, die fürs Leben da ist. Und das sollten wir, den Schwung, den müssen wir wirklich, wirklich mitnehmen. Also ich glaube, das geht auch gar nicht, den nicht mitzunehmen. Also von daher.
Der Max Eberl hatte, glaube ich, in der Pressekonferenz nach dem Spiel noch gesagt oder im Interview, dass man gesehen hat, was die Mannschaft eigentlich in der Lage ist. Das hat man gegen Dortmund gesehen, gegen Wolfsburg. Die müssen jetzt einfach hinkriegen, diese Konstanz, wie der Marco Rose immer so schön gesagt hat, einfach konstant Woche für Woche ihre Leistung auch zu bringen und sich dann auch nicht durch so defensive Mannschaften einfach verunsichern lassen. Die müssen das Tempo gegen jede Mannschaft auf den Platz bringen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass er jetzt personell wird da, ich denke mal, dass Bensebaini wieder in die Innenverteidigung zurückrücken wird nach der Verletzung von Bayer und Janschke auch, ja, mehr oder weniger im Training sich von an einem 18-Jährigen abgeprallt und hat sich irgendwie, ich glaube, das war das Jochbein und die Augenhöhle oder sowas, sich eine Fraktur zugezogen. Liebe Besserung oder schöne, gute Besserung noch an unseren Fußballgott. Also da wird auf jeden Fall, wenn Hütter nicht sogar auf die Viererkette umstellt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dann Netz auf links spielt. Ja, mal gucken, ob er halt rotieren wird, ob vielleicht ein Player mal seine Chance kriegen wird, dann für Stindl. Ob ein Hannes Wolf mal eine Chance kriegt, weil der hat auch in den letzten Spielen überhaupt nicht gespielt. Dafür, dass er eigentlich immer gut dafür da war, auch defensive Leistungen zu bringen. Also hätte ich ihn halt auch schon mal was früher erwartet, aber naja, wir sind nicht die Trainer. Benes scheint komplett außen vor zu sein. Also,
Ja, gut.
ich glaube, das, also gibt auch momentan auch keinen Grund, ihn spielen zu lassen. Das kommt ja noch dazu. Ja, Ben Zebaini war auch ganz schön kaputt, fand ich am Ende vom Spiel. Also,
Ja.
der war. Vielleicht bleibt er auch draußen, Viererkette mit Nets und Skelly auf Außen. Vieles ist möglich. Ob es dann so passiert, ist die Frage. Aber ich sag mal, wir haben genug Alternativen auf der Bank. Thuram wird auch jetzt, denke ich mal, von Spieltag zu Spieltag wieder fitter. Neuhaus ist, glaube ich, steht jederzeit bereit, um von Anfang an zu spielen. Player genauso. Ich denke mal nicht, dass allzu große Veränderungen vorgenommen werden, aber dass vereinzelt schon an Stellschrauben gedreht wird, um nicht die Leute auch zu überdrehen, ne?
Ja, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das die exakt gleiche Elf, also klar, ohne John Bayer, logischerweise, dass das die exakt gleiche Elf sein wird. Weil einfach das selbst, weil Adeyota gerne Teams spielen lässt, die im Lauf sind. So hat er es ja auch schon nach dem Dortmund-Wolfsburg-Spiel versucht, gegen Stuttgart dann wieder die gleiche Elf gehabt, die das Selbstbewusstsein jetzt wieder haben. Andererseits, würde ich gerne nochmal auf die Bedeutung dieses Spiels jetzt eingehen am Sonntag. Ich habe gehört, also Ginter sagte, glaube ich, gestern im Interview, dass am Sonntagabend nach dem Spiel noch so ein Mannschaftsabend ist, dann auch, dass man das vielleicht auch so ein bisschen feiern kann gegen Bayern. Mit dem Sieg gegen Dortmund, vielleicht kann man, gegen Dortmund, gegen Bochum, kann man sich tatsächlich vielleicht nochmal so zusammenraufen im Sinne von, so, jetzt haben wir was gepackt und jetzt haben wir einen Lauf und jetzt ist das die Motivation, die Basis für die kommenden Wochen. Und vielleicht knacken wir dann auch mal so einen tiefstehenden Gegner und bespielen sie wirklich mal. Das würde uns vielleicht wirklich was geben können für die restliche Hinrunde, die ja nun mal auch punktemäßig noch nicht so top ist.
Ja, also wir könnten theoretisch, glaube ich, mit einem Sieg auf Platz 7 oder 8, was dann auf jeden Fall schon mal ist, schon mal die Einstelligkeit, das ist schon mal ganz wichtig und würde halt wirklich die Richtung der nächsten Wochen vorgeben, vor allem mit den Gegnern, die dann kommen, mit Fürth zum Beispiel. Also da hoffen wir jetzt mal das Beste. Wir hoffen, dass Adi Hütter eine vernünftige Elf finden wird er 100%. Ja, und eigentlich, ne, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich sollte doch ein Profifußballer in der Lage sein, eine Saison ohne Europa jedes Spiel zu machen, wenn er fit bleibt, oder? Oder sehe ich das falsch?
Nein.
Soll auf jeden Fall drin sein, dass jeder davon jedes Spiel machen könnte, theoretisch. Und ich meine, wir haben genug Wahl zu rotieren, auch ohne viel Qualität zu verlieren. Und dann sollte man die Möglichkeit auch nutzen, ob die jetzt durchgehen könnten oder nicht.
Ja.
Man muss natürlich allen Jungs, gerade wenn du so einen großen Kader hast, einfach die Möglichkeit geben, sich mal zu präsentieren.
Ja. Ich finde auch, dass sie das schaffen können. Also, wie gesagt, ich wiederhole mich vielleicht, aber auch das Thema Selbstbewusstsein ist wirklich eins, wo du dann halt auch mal leichter, ne, wo die 90 Minuten auch mal dann eher vergehen, sag ich jetzt mal. Mit so einem Rausch jetzt, da bin ich mir, darum sage ich ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die gleiche Elf wiedersehen und dann gilt es, Bochum zu schlagen.
Ja, auf jeden Fall die Spieler, die wirklich schon gestandene Bundesligaspieler sind, die sollten das auf jeden Fall schaffen. Dass so ein Skelly nicht alle Spiele machen
Ja.
kann mit dem Sprung der Intensität von Amerika zu U23 zu Bundesliga innerhalb von einem Jahr, das ist klar. Also, dass der nicht jedes Spiel machen, dass der irgendwann auf ist. Ist klar, genauso wie ein Manu Kone. Auch wenn er super gespielt hat, jetzt der Pace-Unterschied und die Intensität zwischen zweiter französischer Liga und Bundesliga sind schon andere. Und wenn es dann nicht in einzelnen Spielen ist, dann ist es auf die lange Sicht gesehen, ne? Und wir wollen dem Jungen ja nicht seine Kreativität irgendwie nehmen, weil er auf dem Platz steht, obwohl er eigentlich auf ist. So, ne? So macht man nämlich einen jungen Spieler kaputt. Ne? Dem auch mal eine Pause gönnen, aber. Solange es jetzt die Euphorie, sie auf der Euphorie-Relle, ja, mein Gott, ich bin auch ganz bescheuert von gestern, auf der Euphorie-Welle reiten, so, sollte man das mitnehmen. Ja, habt da recht. Gut, ich würde sagen, damit ist alles gesagt. Vielen Dank an Niklas.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat echt viel Spaß gemacht.     װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││></││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
Immer wieder gerne. Vielleicht gewinnst du ja im Tippspiel und bist am letzten, nach dem letzten Spieltag wieder dabei in der
Ja,
Saisonabschlussfolge.
ich gebe mein Bestes.
Du bist ja auch in den Top 10. Willst ja nicht verraten, wer du bist.
Welcher
Und
Überraschungsgast am letzten Spieltag?
ja, auf jeden Fall. Ja, und ich würde mal sagen, wir genießen jetzt noch die Zeit bis zum Bochum-Spiel. Alle, die ins Stadion gehen gegen Bochum, knallt euch einen rein. Am Montag ist Feiertag. Fahrt nicht mit dem Auto, fahrt mit dem Bus. Sowieso sollte das die Devise sein. Kommt mit dem Bus zum Stadion und ja, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, MAE Casa Class. Lasst uns gerne Feedback da. Positiv, negativ, konstruktiv. Alles, was ihr habt, lasst ihr uns da. Teilt die Folgen, sagt uns, was ihr gut findet. Geht auf borussiaexplained.de, lest euch die Analysen durch. Hast du schon eine Analyse geschrieben?
Ich wollte gerade eingreifen zum Bayern-Spiel. Ich nehme, das wird, gibt keine Analyse. Das Spiel will ich so, nee, wirklich, das Spiel will ich so, wie ich das im Stadion aufgesaugt habe. Dieses historische Spiel, das will ich genauso im Kopf behalten, wie es wirklich war. Und ich packe das Spiel nicht an, das ist für die Geschichtsbücher. Und ja, lassen wir das mal.
Ja, gut, dann folgt Dennis zumindest auf Twitter unter Borussia Expl oder einfach nur Borussia Explained. Ja, folgt auch mir gerne at Matty Moped. Und ich würde sagen, wir hören uns am Dienstag, denke ich mal. Nach dem Spiel gegen Bochum. Egal wann, werden wir uns wieder hören. Tschüss
Richtig.
zusammen.
Tschüss.
Tschüss. Sure.